Heute ist der 22. Oktober. Ich trinke meinen Morgenkaffee dann doch schon gen Mittag mit euch, weil ich heute Vormittag noch so viele andere Sachen machen musste und auch an diesem Artikel hier, an diesem Beitrag weiter und weiter und weiter gearbeitet habe. Immer noch mehr Links gefunden, immer noch mehr Ideen dazu gehabt, auf was ich noch hinweisen möchte im Zusammenhang dieser doch recht komplexen Materie. Beginnen wir. Der 28. EU-Start für Konzerne, die digitale ID und der Nürnberger Kodex. Diese Sprachnachricht muss immer wieder angehalten werden, da dieser Aufsatz sehr viele Links, erkennbar an der roten Einfärbung und Verweise enthält, die aktiv gesichtet werden müssen. Der Zeitaufwand ist notwendig, um die Komplexität der Hintergründe nachvollziehen zu können. Also, Freunde, das Wissen des souveränen Bürgers ist eine hohe Schuld. Let's go. Ich beginne mit einem Zitat. Das 28. Regime. Anmerkung, das klingt nach einem schlechten Science-Fiction-Film, aber so nennen sie es tatsächlich, ist für kaum jemanden ein Begriff. Es ist der Name für einen neuen Staat, den die EU aktuell gründet. Ein virtuelles Konstrukt für Großkonzerne, die damit ein Rechtssystem jenseits nationaler Gesetzgebung erhalten. Zitat Ende. Ich habe euch das unter Quelle verlinkt. Ich werde später aus diesem Artikel auch noch weiter zitieren. Anmerkung. Das erinnert mich irgendwie an den Pfizer-Deal, dessen Bedingungen Frau von der Leyen mit Herrn Bourla via SMS ausgeknobelt und später die Dokumentation einfach gelöscht hat. Einen Batzen Milliarden Steuergelder für ein Produkt, das noch in der Entwicklung steckte, für dessen Wirksamkeit und Sicherheit es keine Beweise, aber trotzdem eine Notzulassung gab. Siehe freigeklagte RKI-Papiere und Pfizer-Akten und für dessen potenziell zu erwartende Schäden der Pharma-Riese laut Abmachung nicht haften muss. Die Pfizer-Akten wollte der Herr Bourla gern 75 Jahre lang geheim halten, musste dann aber wegen einer FOIA-Klage, das bedeutet Freedom of Information Act, früher damit herausrücken. Dieses FOIA-Dokument zur BLA-Überprüfung vom August 2021 bezüglich der vollständigen Zulassung des mRNA-Covid-19-Impfstoffs von Pfizer enthüllt, dass die FDA Pfizer gerügt hat, weil das Unternehmen die Toxizität nicht nach Vorgabe gemessen hat. Die Ergebnisse zwischen frisch aufgetautem und gekühltem Fläschchenmaterial stimmten nicht überein. Ich habe euch das mal verlinkt unter mehr dazu hier und hier. Bitte lesen. Auch Radio München hat eine Sendung dazu gebracht, hier auf YouTube zu sehen, unter Pfizer Files. Die Organisation des derzeitigen Chefs der US-Gesundheitsbehörde RFK Jr. fand Folgendes heraus und veröffentlichte im Oktober 2023, ich verlinke unter White House Orchestrated Cover-up of Covid-Vaccine Heart Damage. Das deutsche Pendant-Unternehmen zu Pfizer, das nun in Mainz einen neuen Firmensitz an der Goldgrube hat und das Angebot für die Bevölkerung Europas zusammenschnürte und vertrieb, ging wie Pfizer in die Geschichte der Börsenerfolge ein. Hier in Rot die Pressemitteilung zur bedingten Zulassung im Dezember 2020. Die AG-Impfpflicht, darunter verlinke ich auch einen Artikel von mir, wollte das freiwillige Angebot dann gern verpflichtend machen, scheiterte jedoch an der logistischen Umsetzbarkeit, denn damals gab es noch kein digitales Register und eine Menge gefälschter Nachweise. Derlei illegale Schlupflöcher werden nun vom digitalen und KI-überwachten System geschlossen. An dieser Stelle halte ich es für gegeben, an folgende Menschenrechte zu erinnern. Und da habe ich auch jeweils verlinkt, um sich das einmal genauer anzuschauen. Zuerst beginnen wir mit den internationalen Menschenrechten. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Artikel 9, Gedanken-, Wissens- und Religionsfreiheit, Selbstbestimmung, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 18, Verbot von Zwangsbehandlung, Schutz der Würde, Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, Zwangsbehandlung verstoßen gegen den Nürnberger Kodex. Kinderrechte, Recht auf Beteiligung und Schutz, UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 12 und 16, die Achtung der Menschenwürde, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 1 und 3, US-Recht und amerikanische Menschenrechtsprinzipien, Recht auf Freiheit und körperliche Selbstbestimmung, US-Verfassung 14, Zusatzartikel, Klausel zum ordnungsgemäßen Verfahren, älteres Entscheidungsrecht über medizinische Eingriffe. Dann noch zu einem Gerichtsurteil über die freiwillige Zustimmung zu medizinischen Eingriffen. Informed Consent. American Medical Association Code of Medical Ethics, Stellungnahme 2.1.1. Wichtig zum Informed Consent. Achtung! Hierzu nochmals bitte unbedingt den Nürnberger Kodex ins Gedächtnis rufen. Das halte ich gerade in Deutschland für zwingend notwendig und den verlinke ich hier unter Nürnberger Kodex. Schutz vor erniedrigender Behandlung, auch medizinisch, das Dokument Universal Declaration of Human Rights, Artikel 5. Nun zum deutschen Recht und zu den Grundrechten. Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 2 Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Darauf doch mal einen Schluck Kaffee. Sollte sich der ein oder andere doch vielleicht mal wieder dran erinnern. Findet ihr nicht? Machen wir weiter. Unantastbarkeit der Menschenwürde. Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Elterliches Erziehungsrecht und elterliche Verantwortung. Grundgesetz Artikel 6 Absatz 2. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Folgend vom Recht auf informierte Einwilligung in medizinische Maßnahmen, Bürgerliches Gesetzbuch BGB, § 36 d. Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient über alle für die Entscheidung wesentlichen Umstände aufgeklärt worden ist. Auch hier bitte den Nürnberger Kodex beachten. Dieser legt fest, dass ein Proband jederzeit aus einer Studie aussteigen darf. Gibt es noch keine abgeschlossene Forschung auf lange Zeit mit finaler Zulassung, handelt es sich um eine medizinische Studie, die vom Probanden jederzeit und ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden darf. Verändert die zu verabreichende Medizin jedoch die körperlichen Funktionen derart, dass die Zellen auf unbestimmte Zeit in unbestimmter Intensität Substanzen, Spike-Proteine herstellen, die eventuell nachhaltige Veränderungen in der körperlichen Funktion auslösen können, kann der Proband nicht mehr selbstbestimmt abbrechen. Über diesen Umstand muss er, laut Kodex, vor der Teilnahme an der Studie aufgeklärt werden. Kann sich jemand daran erinnern, diesbezüglich aufgeklärt worden zu sein? Des Weiteren muss der Verlauf der Beobachtungen dokumentiert, das heißt nach einheitlichen Vorschriften von Spezialisten überwacht werden. Sind die Probanden regelmäßig auf die Auswirkungen des Eingriffs untersucht worden? Wichtig ist auch, dass eine medizinische Intervention nie mehr Schaden zufügen darf, als die Krankheit, gegen die sie am Ende helfen soll, anrichten könnte. Vor allem bezogen auf die Kinder sollte hier der Ethikrat eines Landes meines Erachtens Alarm schlagen. Könnt ihr euch daran erinnern, dass Spahns Entscheidung gegen den Rat der RKI-Experten, die laut RKI-Papieren ihm von diesem Schritt abrieten, irgendwie öffentlich in Frage gestellt wurde? Ich nicht. Bitte den Nürnberger Kodex lesen und auch noch verstehen, inwieweit bei der Entwicklung von Arzneimitteln die Pharmakokinetik eine entscheidende Rolle spielt. Zitat Wikipedia: Die Pharmakokinetik beschreibt die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt. Dazu gehören die Aufnahme des Arzneistoffes, die Resorption, die Verteilung im Körper, die Distribution, der biochemische Um- und Abbau, die Metabolisierung sowie die Ausscheidung, die Exkretion. Ist zusätzlich vor der Resorption die Freisetzung, die Liberation des Arzneistoffes aus der Arzneiform von Bedeutung, wird auch die Abkürzung für die Gesamtheit dieser Prozesse verwendet. Und das habe ich euch oben unter Pharmakokinetik verlinkt. Zitat Ende. Meine Anmerkung: Ein Hersteller müsste grundsätzlich angeben können, Wie die Wirkung des Medikaments, für das er eine Zulassung anstrebt, auf all diese Faktoren bezogen erforscht wurde, um die Arzneimittelsicherheit und die erwünschten Vorteile durch Verabreichung zu belegen. Hat es eine ganz detaillierte und wahrheitsgemäße Auflistung der Eigenschaften dieser neuen Technologie gegeben? Wie wird sie aufgenommen? Wo und wie genau wirkt sie? Wie lang wirkt diese Medizin und wann scheidet der Körper diese vollständig aus? Besonderer Schutz der Kinder und Jugendlichen durch den Staat, auch da gibt es ein Gesetz. SGB 8, Kinder- und Jugendhilfe. Und da habe ich euch verlinkt, den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Paragraph 8a, keine allgemeine staatliche Kontrolle oder Anordnung medizinischer Maßnahmen gegen Elternwillen, gegen den Willen der Eltern. Einer der profitierenden Aktionäre von BioNTech ist übrigens Bill Gates. Der hatte sich kurz vor der Krise sein Aktienpaket gesichert. Während hier so einige pleite gingen, hat der Philanthrop sein finanzielles Polster noch plüschiger machen lassen. Tja, das digitale Geld arbeitet halt nur für jene, die was übrig haben, nicht wahr? Bevor ich den unten verlinkten Artikel weiter zitiere und dir überlasse, wie du ihn einordnen magst, möchte ich eine Bedenkminute einschieben. Die digitale ID, die ja derzeit gehypt und gepusht wird, macht aus jedem Menschen eine überwach- und kontrollierbare Systemperson in Sachen Bankkonto, Gesundheitsakte und Social-Media-Historie. Sobald die EU überwachen und kontrollieren kann, für was und wie viel Geld du wo ausgeben darfst und was du öffentlich von dir gibst, ob du zukünftige Angebote annimmst und natürlich auch den gelben Pass deines Kindes immer aktualisieren lässt, ist der Sack zu. Lassen wir diese Erkenntnis doch einmal 59 Sekunden lang nachwirken. Weiter im Text. Ich zitiere. Als Ursula von der Leyen am 10. September ihre Rede zur Lage der Union präsentierte, die ist hier auch verlinkt, ging es hauptsächlich um Krieg und Aufrüstung. Aber sie sagte auch, Zitat, für innovative Unternehmen bereiten wir das 28. Regime vor. Zitat Ende. Die meisten dürften diesen Satz überhört haben, doch hinter dem 28. Regime verbirgt sich ein weiterer Angriff auf die Souveränität der Mitgliedstaaten. Es soll die nationale Gesetzgebung für Firmen und Unternehmen aushebeln. Alle rechtlichen Bereiche sind abgedeckt. Nationales Recht. Ade. Der Plan gewinnt im Hintergrund an Zustimmung und nimmt Fahrt auf, ganz ohne größere Debatte, wie für die EU üblich. Angestoßen von Mario Draghi, der wie viele andere eine Harmonisierung des EU-Binnenmarkts fordert, hat die Kommission offenbar eine Idee. Man will ein fiktives Mitgliedsland gründen, das 28. Regime als 28. Mitgliedsland. Statt nationaler Gesetze könnten Unternehmen dann zu diesem Recht wechseln, wenn man es denn so nennen will. Damit will man die Fragmentierung in Bereichen wie Zivil- und Gesellschaftsrecht steuern, sehr wichtig, steuern und Insolvenz bekämpfen. Also für große Unternehmen, nicht für die Bürger. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass etwa nationale Arbeitnehmerrechte ebenso begraben werden könnten. Zunächst soll es für Start-ups und innovative Firmen gelten, aber Lobbygruppen wie Business Europe oder Euro-Commerce, drängen schon jetzt auf eine Ausweitung auf alle Unternehmen. Historisch baut es auf gescheiterten EU-Versuchen auf, wie der Societas Europaea, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, von 2004, die hauptsächlich von deutschen Konzernen genutzt wurde, um Arbeitnehmerbeteiligung zu umgehen. Ähnliche Pläne sind bisher immer an Arbeitnehmerrechten gescheitert. Das Europäische Parlament unterstützt das Konzept. Der Rechtsausschuss übernahm am 30. Juni 25 die EU-INC-Vorschläge. Gewerkschaften sind dagegen. Der deutsche DGB und die dänische Konföderation warnten in der Konsultation vor einer Umgehung des Arbeitsrechts. Naja, wenn der digitale Bürger sich später dagegen nicht wehren kann, was will man dann machen, ne? Die Europäische Gewerkschaftskonföderation EGK lehnte im März 25 arbeitsrechtliche Regelungen ab, um nationale Schutzstandards zu wahren. Die NGO Corporate Europe Observatory spricht von einem Social Dumping Desaster, das Lobbyinteressen bedient. Camille Adam, EU-Expertin und Autorin eines Threads auf X, der viral ging, nennt es ein Tod für französische Arbeiter. In ihrem 25-teiligen Post warnt sie, ein virtueller Staat, der für Sozialdumping gebaut wird. Laut Adam würden Gewerkschaften und Linke durch Abwesenheit und Ignoranz glänzen. Warum wohl? Mehr dazu verlinkt unter hier. Da könnt ihr dann den Artikel zu Ende lesen. Und während die Medien die Menschen darauf eichen, sich auf die offensichtlichen Unterschiede zu konzentrieren, sich Scheinkonzepte wie Feindlichkeiten gegenüber dem anderen Aussehen oder der anderen Haltung implementieren zu lassen und sich die Herzchen in Social Media abzuholen oder den nächsten Shitstorm anzunähern, während die zwischenmenschliche Liebe mit Pornosucht, Tinderkatalog und Gaming abgeschafft wird, züchtet die übergeordnete Obrigkeit einen Einheitssklaven heran, der gern bunt sein soll, aber bitteschön niemals auf seine Menschenrechte bestehen darf. Denn merkt er erst, wo alle Fäden zusammenlaufen, ist die vierte industrielle Matrix längst wasserdicht abgeriegelt. Die harmlos erscheinende digitale Identität kommt bequem und praktisch daher und winkt mit Versprechungen, die kaum jemand hinterfragt. Die Effizienz wird hochgehalten, sodass am Ende die Maschine das Steuer übernimmt. Machst du mit oder stellst du den Fortschritt in Frage?